SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 1 und zu einer Wiederentdeckung. Gebranntes Kind sucht das Feuer. Ebenfalls Hansa Verlag. Es ist ein Erinnerungsroman von Cordelia Edvardsen, den Ursel Allenstein aus dem Schwedischen ins Deutsche übertragen hat. Zum ersten Mal erschien das Buch 1986 auf Deutsch. Und wie es jetzt zu dieser Neuübersetzung kam und was Daniel Killmann damit zu tun hat, da werden wir gleich auch wahrscheinlich noch drüber sprechen. Aber zunächst zum Inhalt für all diejenigen, die das Buch nicht kennen. Der Text erzählt ja von einer bedrückenden Mutter-Tochter-Beziehung, von einer jüdischen Kindheit in Berlin der 30er Jahre und dann später vom Überleben im Konzentrationslager. Frau Schröder, wer war die Mutter, wer war der Vater und wie kommt es zu diesem Drama?
Ja, Cordelia Edvardsen ist die Tochter einer deutschen Dichterin, die für die Generation unserer Eltern und Großeltern sehr wichtig war. Die hat sozusagen die katholische innere Emigration verkörpert, nämlich Elisabeth Langgässer. Und Elisabeth Langgässer hat Romane und vor allem Gedichte geschrieben. Das liest, glaube ich, heute kein Mensch mehr, aber eben in den 30er Jahren und aber dann auch nach Kriegsende hat sie auch so eine Art irgendwie besseres und dabei sehr tiefsinniges Deutschland verkörpert. So versuche ich das jetzt mal zusammenzufassen. Und Elisabeth Langgässer stammte aus Alzey und war selber das uneheliche Kind einer katholischen Mutter und eines jüdischen Vaters. Als gar nicht mehr so junge Frau mit 30 ist ihr dasselbe passiert. Sie ist auch ungewollt schwanger geworden von einem verheirateten Mann, der auch jüdisch war. Und damit galt dann die 1929 geborene Tochter, diese uneheliche Tochter, als dann die Nürnberger Rassegesetze in Kraft traten im Nationalsozialismus, galt dieses Kind als jüdisch. Also das ist diese perverse Rassenarithmetik des NS gewesen. Und diese Dichterin, da sie selber eben unter diesen Regeln eben als Halbjüdin galt, hatte sowieso schon Probleme zu publizieren, wurde aus der Reichsschrifttumskammer geschmissen. Sie ist mit ihrer Mutter dann aus der Provinz nach Berlin gegangen. Der Gedanke war wohl, da ist das nicht so schlimm mit so einem unehelichen Kind, da fällt das nicht so auf. Und die hat dann auch einen arischen, in Anführungsstrichen, deutschen Mann kennengelernt, den sie geheiratet hat und mit dem sie dann noch andere Kinder hatte. Und das Ganze wurde natürlich dann für die Tochter immer prekärer. Die durfte dann irgendwann nicht mehr zu Hause wohnen. Sie musste den Judenstern tragen und durfte das Gymnasium nicht weiter besuchen und war eben irgendwann akut bedroht. Und dann hat Elisabeth Langgässer, die, ich habe es gesagt, eine katholische, aber auch sehr in so Mythen und legendenhaften Vorstellungen existierende Person offenkundig gewesen ist, die hat dann einen sehr originellen Gedanken gehabt. Die hat das Kind nämlich adoptieren lassen von einem spanischen Dienstbotenpaar irgendwo aus ihrer Bekanntschaft. Und damit hatte dieses Kind einen spanischen Pass und unterlag diesen Rassegesetzen nicht mehr. Bis dahin war das eigentlich eine gute Idee. Aber natürlich, die Gestapo war ja auch nicht doof. Die sind denen draufgekommen und haben dann die Mutter und die Tochter einbestellt und haben der Tochter dann gesagt, also Fräuleinchen, Sie nehmen jetzt mal auch die deutsche Staatsbürgerschaft an. Und natürlich wollte die das erst nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, und sonst belangen wir ihre Mutter. Und dann hat dieses 13- oder 14-jährige Kind gesagt, weil die Mutter gar nichts sagte, dann unterschreibe ich das. Und damit war alles wieder so wie vorher. Sie ist dann auch abgeholt worden, war noch eine Zeit lang im jüdischen Krankenhaus, was eigentlich schon eine Haftanstalt war, in Berlin in der Iranischen Straße. Ist dann zunächst nach Theresienstadt gekommen und dann ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Und ja, das Ende des Krieges hat ihr knapp das Leben gerettet.
Und wie Edvardsen es schafft, im Grunde genommen das Unvorstellbare in Worte zu fassen, das zeigt auch die Stelle, die wir ausgewählt haben. Gar nicht so leicht war das, glaube ich, sich zu entscheiden. Nimmt man wirklich diese Stelle? Haben wir getan. Antje Keil liest aus Gebranntes Kind sucht das Feuer von Cordelia Edvardsen. Bitte sehr.
Das Mädchen sah und registrierte. Stumm. Ohne Zorn, Schmerz oder Verwunderung. Es ging sie nichts an. Es drang nicht in sie hinein. Dafür war kein Platz. Sie war vom großen Grauen nichts erfüllt. Mitunter fragte sie sich vage, wer sie entsandt hatte, um hier im Totenreich zu dienen. Dabei wusste sie es eigentlich. Es war ja so eindeutig. Bei der Ankunft in Auschwitz, nachdem ihnen die Nummer eintätowiert worden war, die anschließend ihren Namen ersetzte, Schutzhäftling A3709 meldet sich zur Stelle, wurden ihnen alle Habseligkeiten weggenommen. Der Transport des Mädchens kam aus irgendeinem Grund unsortiert ins Lager. Die Selektion fand später statt. Das Handgepäck, die Handtaschen und anderes wurden im Raum der Blockführerin gelassen. Nichts als die Kleidung an ihrem Leib durften sie behalten. Am Morgen, als die Häftlinge zu ihrem ersten Appell hinausgetrieben wurden, waren alle Zeichen ihrer früheren Existenz verschwunden. Aber das Mädchen bemerkte ein vergessenes Stück Papier auf dem reingefegten Barackenboden. Mechanisch beugte sie sich herab, hob es auf und drehte es um. Es war das Bild ihrer Mutter, die Fotografie der Mutter, die das Mädchen bis hierhin begleitet hatte. Ihre schöne Mutter, die die Tochter mit einem Blick voller Schmerz und hilfloser Liebe ansah. Da weinte das Mädchen, wie es nie zuvor geweint hatte und nie wieder weinen würde. Nicht so. Während die Tage und Nächte vergingen, wurde der Leichenberg an der Längsseite der Baracke jeden Morgen größer. Die Frauen, die nach dem Abendappell gestorben waren, wurden nackt an die Wand gelegt, um beim Morgenappell gezählt zu werden. Das Mädchen wusste jetzt, woher der eigenartige, süßlich stechende Geruch kam, der über dem Lager hing. Wie geräucherte Wurst, hatte sie bei der Ankunft zu jemandem gesagt. Sie wusste auch, was die Fabrikschornsteine waren. Schon am Tag nach ihrer Ankunft hatten die anderen Häftlinge die Neuankömmlinge aufgeklärt. Mit einer verbitterten und verzweifelten Schadenfreude gegenüber jenen, die so lange verschont geblieben waren. Ach, ihr dachtet, ihr kämmt in ein Arbeitslager. Dies erwartet euch nach der Selektion.
Antje Keil las aus Gebranntes Kind sucht das Feuer von Cordelia Edwardsen. Erschienen im Hansa Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Der Knipphals, vermutlich ist es nicht ganz leicht, nach solchen erschütternden Szenen über die literarische Qualität dieser Prosa zu sprechen. Aber trotzdem, was zeichnet den Text aus?
Das Mädchen, sagt sie. Sie sagt nicht ich. Das ist ein Schutzmechanismus. Also sie entindividualisiert sich selbst. Sie macht es sehr zurückgenommen in vielen Szenen. Das macht es oft nur erträglich. Also ich meine, diese Ankunft in Auschwitz, wir haben Mütter und Töchter, wir haben es gehört, spielen eine Rolle. Wenn eine Mutter mit einem kleinen Kind in Auschwitz angekommen ist, wurden die sofort selektiert. Der Rat an die Mutter war von irgendwelchen Leuten, das Kind in die Gaskammer zu geben, damit man selbst überlebt. Das muss man sich mal vorstellen. Irre. So, das ist so der Hintergrund. Und sie schafft es, davon zu erzählen, indem sie das ruhig macht, indem sie das halt entindividualisiert, da keine Autoren-Ich-Instanz drüberlegt. Besonders beeindruckt hat mich dann aber vor allen Dingen dann dieser zweite Teil, die Schilderung der Überlebenden. Das ist nämlich auch nochmal schwierig, weil also man kriegt bei diesem Buch mit, dass man, wenn man dieses Schicksal hatte und überlebt hat, mit viel Glück und gegen alle Wahrscheinlichkeit, dann ist das ja nicht zu Ende. Das ganze Leben ist weiterhin davon gezeichnet und das hat mich eigentlich auch sehr stark beeindruckt an diesem Buch.
Im Nachwort schreibt Daniel Kehlmann, habe ich schon am Anfang erwähnt, dass Edwardsons Lebenserinnerungen etwas irreführend mit dem Etikett Roman versehen worden sei. Gerrit Bartels, wie würden Sie das beurteilen?
Ja, schwierig. Also ich glaube, sie selbst hat gesagt, dass sie das jetzt nicht erfunden hat, aber eben dafür eine eigene Sprache finden musste. Und das ist eben die Erzählinstanz, die das Mädchen ist. Ja, ich habe in einer Rezension gelesen, dass sie mit poetischer Leichtigkeit das Allerschwerste erzählt, was überhaupt nicht stimmt. Poetische Leichtigkeit, ein anderer Kritiker hat von einer nüchternen Sprache erzählt, hat sie so beurteilt, würde ich auch nicht sagen. Die Sprache hat oft so einen hohen Ton Und es ist auch immer wieder so was Mythologisches drin, was von der Mutter kommt, also was von ihr als Tochter auch immer wieder so eingebracht wird. Die Mutter hat sich in den Mythen verstrickt, hat sich da ihre Sicherheit gesucht und ich habe das übernommen durch eine noch nicht durchgeschnittene Nabelschnur. Solche Formulierungen kommen also wirklich zuhauf da drin vor. Also das ist schon eine sehr schwere Sprache, so würde ich das bezeichnen. Und da kann man natürlich schon sagen, sie sucht eine Sprache, sie hat diese Sprache gefunden und dann kann man auch von einem Roman sprechen.
Vielleicht schauen wir uns diesen letzten Teil nochmal etwas genauer an, der ja dann auch den Titel »Gebranntes Kind sucht das Feuer« ein bisschen erklärt. Ich glaube auch, dass dieser Text dadurch eine enorme Aktualität erfährt. Nämlich das, was Dirk Knipphals schon gerade eben erwähnt hat, wie das nachwirkt. Und ich glaube, das kann man am wenigsten verstehen normalerweise, wenn man es eben nicht erlebt hat. Und hier wird es doch sehr plausibel geschildert. Wie verschraubt die Autorin diese beiden, sagen wir mal, ja, Teile der Erzählung? Also vor dem Lager, im Lager und dann, was danach kommt.
Eigentlich sind es ja drei Teile und das braucht sie auch. Das, finde ich, kann man schon würdigen, weil der hohe Ton, den Gerrit Bartels erwähnt hat, der kommt natürlich aus dieser Herkunftsfamilie. Die Verbindung mit der Mutter muss symbiotisch gewesen sein. Die Mutter hat das auch eingefordert. Die hat dieses Kind wirklich auch für ihre Zwecke durchaus benutzt, also als Trost, als emotionales Kissen, auf dem sie sich ausgeweint hat, und hat das Kind in so einem Bann gehalten. Dieses Kind ist damit aufgewachsen, dass die Mutter schreibt, was eine offenkundig transzendente Tätigkeit ist. Dieses Kind ist aufgewachsen in einer katholischen Welt, aber auch in einer Welt des deutschen romantischen Liedguts oder von Matthias Claudius Gedichten. Der Mond ist aufgegangen, spielt eine ganz große Rolle bis ins Lager. Und daher kommt eben das mit dieser nicht durchtrennten Nabelschnur, die aber natürlich in dem Moment durchtrennt ist, als sie deportiert wird. Und um diese Schlüsselstelle überhaupt zu motivieren, ich meine, man muss sich vorstellen, ein junges Mädchen, was auch nicht sonderlich frühreif ist, steht vor einem Beamten, der sagt, du musst das jetzt unterschreiben, du musst die Konsequenzen auch damit anerkennen, inklusive eines eventuellen Abtransports in den Osten, das ist ein wörtliches Zitat. So ein Kind hätte ja normalerweise gesagt, Mama, bitte nicht, hilf mir. Und dieses Kind sagt nichts, weil es sieht, die Mutter erwartet, dass es sich fügt. Und diese, ja, wirklich pathologische Mutter-Tochter-Beziehung ist so etwas, was Cordelia Edvardsson dann nach der Befreiung, nach der Rettung in Schweden ebenso sehr bearbeiten muss. Also es geht eigentlich in eins, dass diese Erzählerinnenfigur oder das Mädchen eben, das dann eine erwachsene Frau ist, diese Figur braucht Jahrzehnte, um den eigenen Platz im Leben zu finden. Das ist dann in Israel. Sie entscheidet sich dann auch wirklich Jüdin zu sein, obwohl sie es ja nach den Gesetzen der Halacha überhaupt nicht ist, aber sie ist so behandelt worden und sie entscheidet sich für das Judentum und Israel ist auch ihr Land.
Und sie geht dorthin zum Beginn des Yom Kippur-Krieges. Sie sucht dann wirklich auch das Feuer, daher der Titel, das kann man, glaube ich, kurz auch noch erwähnen, ohne zu viel zu verraten. Das erklärt das, glaube ich, ja, auch noch.
Und das Unverständnis, auf das die junge Cordelia dann trifft, als sie gerettet ist und in Schweden und in ordentlichen protestantischen Verhältnissen mit Weihnachten und Yule Club und so, Keksen und in der Familie und alles ist so gemütlich und die verstehen alle nicht, dass sie nicht sagt, super, ich habe jetzt ein neues Leben und ich bin jetzt glücklich, alles in mir ist heil, sondern dass sie eigentlich sich da fast trotzig widersetzt.
Ich möchte nochmal auf die Mutter zurückkommen, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, diesen Roman, diesen Text zu lesen. Ist das eine Emanzipationsgeschichte einer Tochter dann auch, natürlich durch die Katastrophe, aber auch von eben einer Emanzipationsgeschichte von der Mutter? Oder ist es sogar möglicherweise ein Roman gegen die Mutter, Dirk Knipphals?
Das ist komplex. Ich glaube, das ist was von Emanzipationsgeschichte drin. Es ist auch ein Gegenroman. Ich meine, die Mutter hat dann ja 46 oder 47 ein, glaube ich, Gedicht geschrieben über die Tochter und sie so als gefeiert mit ganz pathetischen, als Überlebende. Das ist schon jetzt dagegen gesetzt. Der Hintergrund ist ja, ist ein sehr bildungsbürgerlicher Hintergrund. Und jetzt kommt was sehr Heikles. Sie wird deportiert, muss ins Gefängnis, muss in dieses Krankenhaus, was in Wirklichkeit schon vor KZ ist, und wird da ganz zurückgeworfen auf Körperlichkeit. Das ist etwas, was in dem Roman so durchgeht. Sie sagt auch, es geht auch um Sexualität der jüdischen Menschen untereinander, die sich gegenseitig trösten, Wärme geben, ganz platt auch. Das ist auch gegen die Mutter gesetzt, die sehr christliche Vorstellungen hatte. Also das Ganze ist so komplex. Ich weiß nicht, ob sie das, man würde psychoanalytisch sagen, ob sie das durchgearbeitet hat. Glaubt man nachher nicht. Aber man kriegt so mit, so das Literatur, das Schreiben, ein Werkzeug des Durcharbeitens so eines Schicksals sein kann. Deshalb findet man dieses Buch sehr faszinierend.
Und man muss ja sagen, sie hat das Buch der Mutter gewidmet.
Ja.
Also sie hat es mehreren
drei Müttern gewidmet.
Genau, aber ihre Mutter steht da auch drin. Und es gibt eine Passage, also was ja auch eigentlich eine mit der krassesten Passagen ist, wo die Mutter nach 45, 46 erfährt, dass ihre Tochter überlebt hat und sie anruft und sagt, jetzt erzähl mir mal für einen Roman, der Authentizität halber, wie es denn in Auschwitz war, erzähl mir, dass ich darüber schreiben kann. Und sie schreibt dann halt eben an dieser einen Stelle, den Muttermord habe ich mir nicht getraut. Und ich habe halt ihr erzählt, wie es da war. Und sie hat danach dieses Buch gelesen von ihrer Mutter. Das ist, glaube ich, das letzte. Ich glaube, es ist posthum erschienen dann. Die ist ja 1950 gestorben, die Elisabeth Langesser. Da schreibt sie dann auch, meine Mutter, sie hat es nicht wirklich verstanden. Sie hat über das Feuer geschrieben, aber nicht über die Asche. Das ist ja auch so eine krasse Formulierung. Sie war eine Lebende. Und so beschreibt sie sich nochmal als Tote oder als jemand, der halt in diesem Totenreich eben existiert hat. Ja, das macht eben diese Ambivalenz zu der Mutter. Das ist eben wirklich wahnsinnig komplex. Und man kann sagen, dass sie am Ende natürlich durch das Schreiben eben die Hoheit über ihr Leben zurückbekommen hat. Im Grunde muss man sich eine Biografie daneben legen, um halt überhaupt zu verstehen, was sie teilweise meint. Ich finde es teilweise sehr undurchdringlich. Gibt auch sehr harte Szenen eben in diesem zweiten Teil, also im Überlebensteil. Aber da geht es eben um diesen Zorn der Überlebenden und auch um die Schuld der Überlebenden.
Es leben jetzt nur noch wenige, die Auschwitz überlebt haben und sich, also Auschwitz als Formel für die Lager, die das überlebt haben und sich wirklich daran erinnern können. Und es entstehen keine literarischen Auseinandersetzungen mehr aus erster Hand. Stattdessen erleben wir ja in den letzten Jahren so eine Konjunktur von irgendwelchen anempfindenden Geschichten, die Nachgeborene, auch gern mal Nachgeborene, in deren Familie es überhaupt gar keine Zeugenschaft gegeben hat, wie die sich das so vorstellen, das Dritte Reich und wie das im Lager war und wie es war, als Jude in Deutschland zu leben, im NS und da verfolgt zu sein. Und Cordelia Edwardsons Buch erinnert wirklich daran, wie es war. Sie muss nichts erfinden, sie muss sich da nicht hineinversetzen. Sie war da drin und ein Teil von ihr ist da auch drin geblieben. Insofern steht dieses Buch wirklich in einer Reihe mit vergleichbaren großen Büchern von Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen, von Ruth Klüger, Weiterleben oder von Primo Levi. Ecce Homo. Und man muss sich daran erinnern, deswegen ist es sehr gut, dass es jetzt diese Neuausgabe, die auch eine Neuübersetzung ist, gibt. Das ist ein Kapitel Literaturgeschichte, das man immer wieder hervorholen muss, damit diese Reibung nicht weggeht, damit nicht am Ende diejenigen, die den Büchnerpreis initiiert haben, die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gegründet haben, ich meine, das sind alles Autoren, die für sich reklamiert haben, sie waren in der inneren Emigration. Und im Augenblick gibt es mal wieder sowas, das passiert ja alle 30 Jahre, wird mal wieder gefragt, was war das eigentlich? Man muss da differenzieren, aber es ging eben nicht so, ja, in den 20er Jahren haben die angefangen zu schreiben, dann kamen diese verhängnisvollen 12 Jahre, der Tiefpunkt unserer Geschichte, diese ganzen Floskeln, die vergessen machen sollen, was wirklich war. Und in der Zeit haben die sich sozusagen in irgendwelche Höhlen zurückgezogen und sind dann hinterher unbefleckt da rausgekommen und dann haben sie sich gegenseitig den Büchnerpreis gegeben. So ist es eben nicht gewesen. Und daran erinnern Bücher wie das von Cordelia Edwardson.
Lass mal als Schlusswort nehmen. Gebranntes Kind sucht das Feuer von Cordelia Edwardson, erschienen im Hanse Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Oktober. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet, auf unserer Homepage swr2.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit vielen Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute Abend zu Gast Julia Schröder, Gerrit Bartels und Dirk Knipphals. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.